Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch in der neuen Staffel 2022-2023. Und wir starten direkt mit einem Knaller, glaube ich, kann man sagen. Wir sind nämlich gerade in der Akademie der Künste in Berlin zugegen und haben einen fantastischen Gast mitgebracht und sprechen heute über elektroakustische Musik. Wir sprechen über das Kontakte-Festival in der Akademie der Künste und mal schauen, was uns sonst noch alles einfällt. Ich bin Sien.
Ich bin Daniel, ich bin auch hier. Wir haben den Gast übrigens nicht mitgebracht, sondern wir sind beim Gast, Sien.
Oh, stimmt.
Ja.
Wir bringen den quasi über das Ohr dann ja an die Leute.
Ja, ist ja philosophisch jetzt, hast du dich philosophisch rausgeredet,
Sien? Ich habe in einem Text unseres Gastes, den wir gleich vorstellen, gelesen, dass der Lautsprecher quasi ja ein Portal darstellt, weil er die Grenze darstellt zwischen dem, was quasi im Analogen und Digitalen im Background passiert, hin zur akustischen Schwelle, das, was wir dann hören. Also quasi, es ist der Wandler von Strom und Prozessen, Informationsverarbeitung hin zu etwas, was wir dann auditiv wahrnehmen können. Und in dem Sinne, glaube ich, bringen wir unseren Gast mit und schicken ihn über die Lautsprecher, beziehungsweise viele werden uns wahrscheinlich über Kopfhörer hören, über die kleinen Kopfhörermembranen. Bringen wir den Gast mit an eure Ohren da draußen.
Das hast du jetzt, wenn wir jetzt noch über Walter Benjamin reden, dann haben wir jetzt hier die Messlatte unserer neuen Saison, jetzt quasi unserer neuen Staffel, innerhalb von anderthalb Minuten schon ziemlich hochgelegt sehen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir Walter Benjamin jetzt noch bringen müssen. Kommt vielleicht in die Literaturliste.
Genau.
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Lass uns in Medias Res gehen, lieber Freund.
Wen haben wir heute dabei?
Malte Giesen.
Herzlich willkommen, Malte.
Oder
schön,
Malte,
dass du
Giesen
da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und,
kurzes S oder langes S, Malte? Malte Giesen oder Malte Giesen?
Giesen.
Giesen. Giesen.
Ja, wie der Ort da in NRW. Da gibt es einige Giesens sogar.
Ah ja, nee, ich hatte meinen.
Siegen gibt es da auch. Die haben die Buchstaben vertauscht.
Die haben die vertauscht, ja. Die sind sehr unkreativ mit Buchstabenfindung, ja.
Ja, offenbar.
Also Malte Giesen, Entschuldigung, ich habe das falsch ausgesprochen.
Malte Giesen haben wir heute da.
Ja.
Und Malte Giesen ist selber Komponist und Leiter des elektroakustischen Studios an der Akademie der Künste, was finde ich total spannend ist. Wir haben uns im Vorwege auch darüber ausgetauscht, dass du jemand bist, der einen künstlerischen Hintergrund hat und selber auch künstlerisch arbeitest und gleichzeitig halt eben diese leitende Funktion inne hast, was, glaube ich, auch für das Studio sehr, sehr wichtig ist, weil das natürlich auch bedeutet, dass die künstlerische Arbeit hier sehr stark betont werden soll. Malte, für die, die ihn nicht kennen, ihr solltet ihn natürlich kennen, hat in Stuttgart studiert und zwar die schönen Fächer, ich habe mir das ja extra aufgeschrieben, Komposition, kennt man vielleicht noch, aber dann als zweites Fach Computermusik. Was macht man, wenn man Computermusik studiert, Malte?
Musik mit Computern. Ja, also diesen Studiengang sozusagen Komposition in Verbindung mit irgendeiner Art von Medialität, neuen Medien, Elektroakustik und so weiter. Das gibt es an vielen Hochschulen und nennt sich überall leicht anders. Hier in Berlin hieß es dann elektroakustische Musik, in Stuttgart heißt es Computermusik, in Graz heißt es irgendwie nochmal anders. Es ist aber mehr oder weniger dieselbe Geschichte, also sozusagen die traditionelle Kompositionstechniken, traditionelle Kompositionsausbildung verbunden mit eben neuen Technologien.
Okay, und Computermusik, das beschränkt sich dann aber nicht zwangsläufig nur auf Computer, weil wenn wir mit einem Synthesizer arbeiten oder sowas, ist das ja kein Computer,
nee,
oder?
Ganz genau. Nein, dieser Begriff soll einfach ausdrücken, dass man sich eben auch mit digitalen Mitteln beschäftigt.
Ja, und damit bist du ja eigentlich dann schon die perfekte Besetzung für dieses Studio hier. Du hast dann in Paris auch noch studiert. Was hast du da gemacht?
Das war ein Austauschsemester im Rahmen von Erasmus, war da bei Gérard Pesson und war dort zwischenzeitlich auch zu Besuch mal am IRCAM, also wo das sozusagen die, Pilgerstätte ist für alle, die im Bereich neue Musik und elektroakustische Musik, Elektronik arbeiten.
Das sollte man kennen, denke ich.
IRCAM,
das sollten unsere Hörerinnen und Hörer auch kennen.
Wir verlinken euch das, wir machen so ein paar Links auch zu den Institutionen, auch zur Akademie der Künste irgendwie, dann könnt ihr mal
sicher
da schauen, was da so passiert.
Genau, auch wunderbar gelegen, gleich neben dem Centre Pompidou. Und ja, war eine schöne Zeit dort. Als Student ist es nicht ganz angenehm, weil man unglaublich viel Geld braucht. Das hat man
ja sehr teuer nicht, dort, ne? Also ja. Wohnungspreise, glaube ich, ist das, was ordentlich reinhaut, ne?
Ich habe mich da gestern gerade erst mit einer ehemaligen Kollegin drüber unterhalten. Die hat auch in Paris gelebt, ein Jahr. Und so, das ist ja Lebenserhaltungskosten, gerade als Student.
Ja, es ist inzwischen noch extremer geworden damals. Ich hatte relativ viel Glück und ein paar Verbindungen und habe so eine relativ günstige kleine Wohnung gehabt. Das war so eine alte Hausmeisterwohnung, glaube ich, habe ich mir geteilt mit einer Schauspielstudentin. Und sie war unten quasi im Keller in einem Zimmer und hatte so ein kleines Bullauge nach draußen, habe immer die Füße, die Fußgänger vorbeilaufen sehen. Und ich war quasi oben im Flur. Also ich habe dann dort auf dem Sofa geschlafen. Immer wenn sie dann nach mir nach Hause gekommen ist, dann lief sie quasi durch mein Schlafzimmer durch. So, ja.
Durchgangszimmer, genau.
Das muss man dann auch dramaturgisch dann einfach ein bisschen romantisieren im Nachhinein wahrscheinlich.
Ich stelle mir diese Kellererfahrung, ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Parasite, wo die Familie auch so im Kellergeschoss lebt und damit irgendwie auch schon so gezeigt wird, dass es die Familie, die halt quasi gesellschaftlich spielt in Südkorea, ganz, ganz unten ist.
Ja, so kann man sich's vorstellen, nur dass die im Film mehr Platz hatten als wir.
Ja, wahrscheinlich. Dafür war es dann vielleicht nicht Paris. Ich meine, Paris, da nimmt man dann auch vielleicht in Kauf, dass die Wohnung nicht so schön und groß ist. Da muss man halt viel rausgehen und viel in Paris unterwegs sein. Das ist in Berlin ja quasi auch so. Man hat ja nicht die großen Wohnungen in der Regel. Da muss man viel rausgehen. Ja, auch du nicht.
Ja, es geht.
Wenn die Kinder raus sind, dann ist wieder genug Platz.
Ja, es geht. Das für Berliner Verhältnisse ist ja gut. Ich meine, ich gehöre jetzt nicht zu dieser 60er-Jahre-Generation, die halt irgendwie im Horstweg sich halt irgendwie für 500 D-Mark die 130 Quadratmeter Altbauwohnung da immer noch drauf sitzt, sage ich jetzt mal ganz polemisch so. Aber es ist sozusagen jetzt, ich wohne ja schon sehr lange und auch, ich erzähle keinem mehr, wie viel Miete ich zahle. Es ist ja auch schon irgendwie 15 Jahre her und jetzt hat sich da schon viel getan. So, also auch das, was ich habe, kriegt man nicht mehr. So,
ja, klar.
Aber bevor wir jetzt über die Bau- und Wohnungsmarktsituation in Paris und Berlin sprechen, dafür machen wir dann eine Extrasendung. Fahre bitte fort, Sim.
Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, in Berlin hast du dann auch nochmal studiert. An der Hans Eisler warst du.
Genau.
Was hast du da gemacht?
Also dort habe ich dann zwei Master-Programme nochmal gemacht. Einmal nochmal Komposition bei Hans-Peter Kübutz und anschließend dann nochmal einen eigenen Master Elektroakustische Musik bei Wolfgang Heiniger.
Ja, wow. Ich habe gesehen, auf deiner Homepage, du stellst im Bereich Texte, stellst du unterschiedliche Texte von dir auch zur Verfügung. Ich habe da auch eine dieser Masterarbeiten dann mir so, also ein bisschen überflogen zumindest, strukturelle Integration von Video in zeitgenössische Komposition. Darüber hast du dann deine Masterarbeit geschrieben.
Genau, das war damals auch so ein bisschen Thema. Also es kam ein bisschen im Zusammenhang in der neuen Musikszene. Es gab diesen Begriff der Diesseitigkeit. Mhm. Dass man sozusagen, das war ein bisschen eine Gegenbewegung zum quasi Streichquartett mit Extended Techniques bis zum geht nicht mehr, dass man gesagt hat, man muss irgendwie raus aus dieser quasi Tradition der erweiterten Spieltechnik, die jetzt quasi auch schon seit den 60er Jahren eigentlich durch sind.
Ja.
Und man muss raus aus dem Konzertsaal und es geht sozusagen um die Wirklichkeit, die uns im Alltag umgibt und die muss sozusagen eigentlich eine größere Rolle spielen in der neuen Musik und in der zeitgenössischen Komposition. Und da kam natürlich auch mit rein, ja, dann kann sich sozusagen nicht nur auf die klassischen Instrumente beschränken oder auch sozusagen die klassische Elektronik, also die Betrachtung der Elektronik als zusätzliche Stimme, als zusätzliches Instrument, sondern der Elektronik eben auch als Nachdenken über Musik und auch die Diffusion und die Erweiterung des Arbeitens eben in andere Medien, unter anderem auch Video.
Ja.
Und es gab zu der Zeit sehr, sehr viele neue Stücke auf vielen Festivals, die mit Video gearbeitet haben, wo sich viele KomponistInnen auch einfach ausprobiert haben in dem Bereich und dort sozusagen ein bisschen gewildert haben in einer anderen Disziplin. Und da habe ich mir eben angeschaut, wie funktioniert das in vielen Fällen? Was sind sozusagen die Kriterien, die da angewendet werden? Was sind die Kategorien, die Techniken? Wie wird das Video eben in eine Live-Situation integriert, wo ich ja im Grunde, ja, ich habe ein Bühnengeschehen, ich habe Leute auf einer Bühne, die was machen. Habe aber auch Video als Fenster. Ja, Michael Meyerhof hat es mal als Fenster nach draußen, als Fenster in die Wirklichkeit bezeichnet. Und wie geht man damit um, dass man diese Leinwand da hat, dieses Fenster oder den Bildschirm und aber auch noch ein Live-Bühnengeschehen. Also was man hat eben nicht nur wie im Kino nur die Leinwand ganz groß und alles andere soll verschwinden, sondern man hat da eine Gleichzeitigkeit.
Wer das nachlesen möchte im Detail, Der Text ist verlinkt bei Malte Giesen auf der Homepage. Wir verlinken euch auch die Homepage bei uns auf musikgespräch.de. Seit wann bist du jetzt hier Leiter des Studios für elektroakustische Musik? Seit wann bist du hier?
Seit etwas mehr als einem Jahr jetzt, also letztes Jahr im Juni habe ich angefangen, genau.
Okay, quasi direkt in Pandemiezeiten hier reingekommen und du hast uns dann im Vorwege, und damit kommen wir so ein bisschen quasi dann zum Studio, du hast uns im Vorwege einen Text auch geschrieben.
Geschickt. Ich gehe nicht davon aus, dass er uns den jetzt am Abend noch geschrieben hat.
Achso, das hatte ich erst gedacht, dass die, dass die vier Seiten dicht beschrieben nur für extra uns. Für uns waren.
Exklusiv.
Nein. Ja, klar, das geht so nach dem ins Bett bringen.
Ein sehr schöner kleiner Text, den du auch veröffentlicht hast zu deinem Antritt hier, ne?
Genau, den hatte ich relativ bald, nachdem ich angefangen hatte, geschrieben und ist dann hier erschienen im Journal der Künste. Das ist so ein regelmäßiges Heft der Akademie, glaube ich, in der November-Ausgabe. Ja, und da ging es darum, sagen, was soll jetzt mit dem Studio passieren? Was ist meine Idee für das Studio an der Akademie?
Ja. Das ist so ein kleines Manifest eigentlich, ne? Ich habe es gelesen wie so ein Manifest. Du schreibst viel so, da muss man dann in Zukunft das und das machen. Und
ist natürlich
es auch sollte in die und die Richtung gehen.
Auch und natürlich eine Umbruchszeit, die du erwähnt hast und auch einen sehr schönen künstlerischen Aspekt, den du dort erwähnt hast, dass jetzt in Pandemiezeiten man so ein bisschen auch zurückgefallen, also wir alle irgendwie zurückgefallen sind irgendwie auf diese Nacktheit des Seins. Und dass dadurch natürlich gerade in so einem kompositorischen Rahmen wie einem elektroakustischen Studio natürlich auch viele Dinge ja neu geschaffen werden und viele neue Ideen entstehen. Und was ich sehr schön fand in dem Kontext, ist, dass du halt auch einfach ja dir die Freiheit genommen hast zu postulieren, dass man vielleicht nach dieser Zeit oder dass man nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Das fand ich sehr schön, auch stark formuliert eigentlich im Endeffekt.
Ja, das, genau, da sind also sicher einige Aspekte drin, die ich da schon auch länger rumgetragen habe. Irgendwie das, also Sachen, die sich ganz explizit auf das Studio beziehen oder auf elektronische Studios allgemein, weil sie natürlich mit der digitalen Revolution und mit der sehr einfachen Verfügbarkeit von Equipment natürlich auch irgendwo sich der Legitimationsfrage stellen müssen. Ja, eben. Wir haben vorhin gesprochen über das sehr traditionsreiche Studio in Köln, ne, was einfach jahrelang irgendwo im Keller quasi vor sich hingeschimmelt. Quasi, ja. Und es gab eben einen Typen noch, den Volker Müller, der war der Einzige, der noch quasi aus der Anfangszeit dabei war und wusste überhaupt, wie man die Geräte noch wartet, wo man Ersatzteile kriegt. Und der ist letztes Jahr verstorben. Dann war lange Zeit nicht klar, was passiert jetzt mit diesem Schatz eigentlich. Und jetzt vor ganz kurzem erst war dann klar, okay, das soll ins Zentrum für alte Musik nach Köln kommen.
Zentrum für alte Musik.
Genau.
Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Fand ich eigentlich eine sehr schöne Idee, das ins Zentrum für alte Musik zu packen. Aber dann, genau, da stellt sich eben die Frage, ist es etwas, was vergangen ist? Sind Studios eben für diese gezielte künstlerische, zeitgenössische Arbeit mit Elektroakustik? Ist das was eben, was man noch braucht? Jetzt, klar, Recording-Studios gibt es wie Sand am Meer für die klassische Recording-Arbeit. Aber eben ein Ort, wo man nicht so zielgerichtet hingeht und man nimmt jetzt da ein Album auf oder so, sondern man ist da wirklich in einem kreativen Prozess und dann hat ein Experimentierfeld und ein Arbeitsraum, ein Umfeld zur Verfügung, wo man eben Dinge ausprobieren kann, was du nicht zu Hause machen kannst. Ja, sehr wenige Leute haben 8 Lautsprecher zu Hause, wenn sie mit Oktophonie arbeiten
wollen.
Vor allem
solche Lautsprecher.
Ja.
Ja, nee. Wir haben ein paar Fotos gemacht, die stellen wir euch dann noch.
Genau, landen bei Instagram und so. Dann könnt ihr mal sehen, wie es hier aussieht. Abgefahrenes Equipment auf jeden Fall da. Wie würdest du denn das Studio beschreiben für die Leute da draußen? Weil wir sind ja jetzt ein Hörformat und die Leute können nicht sehen, was hier passiert. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir gleich die Möglichkeit, nochmal den einen oder anderen O-Ton einzufangen von einem Synthesizer, den ich dann reinschneide in die Folge. Aber wie würdest du das Studio beschreiben für die Leute da draußen in 5 Sätzen?
Ja, also das Studio ist ein Treffpunkt und Produktionsort nicht nur für KomponistInnen, sondern wirklich für alle KünstlerInnen, die irgendwie im Bereich Strom und Klang, habe ich es immer genannt, arbeiten oder die sich in diesem Spielfeld elektroakustische Kunst bewegen. Das ist ja auch, sagen wir, das Alleinstellungsmerkmal hier in dem Studio, dass wir sind ja angebunden an die Akademie der Künste und nicht nur an eine Musikhochschule oder ähnliches, sondern wir haben hier Gäste aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aus der Literatur, aus der Medienkunst, aus dem Theaterbereich. Und das ist das Großartige hier an der Arbeit, dass wir aus allen möglichen Disziplinen Leute hier haben, die sich dann hier treffen, wo sich ganz unterschiedliche Ansätze, Ästhetiken und auch so Mindsets und Arbeitsweisen treffen. Und ja, und dieser Schmelztiegel, wenn ich jetzt dieses Wort dann reinbringe, das ist wirklich ja das, was diese Arbeit, wo sie sich gegenseitig befruchten, auch irgendwo viele Diskussionen zustande kommen, wo sich Leute wirklich untereinander austauschen können und an Sachen arbeiten können, an Dingen arbeiten können, die sie woanders nicht realisieren können.
Ich glaube auch ein einzigartiger Ort auf so die Art und Weise, wie es sich hier gestaltet, ne? Und für Berlin sicherlich ein Gewinn. Also es kommen dann ja auch immer Leute von extern, um dann hier extra zu arbeiten, ne?
Genau, also wir haben sozusagen drei Fahrbahnen fürs Studio. Also einerseits sind wir natürlich ein Ort für die Mitglieder der Akademie, also aus den Sektionen, die hierher kommen und Unterstützung, Beratung für Produktionen benötigen. Dann gibt es ja noch die junge Akademie hier, also ein Nachwuchsprogramm, wo StipendiatInnen sich hier für eine längere Zeit aufhalten. Auch, also hier in der Akademie gibt es Ateliers und Studios, wo die dann auch wirklich wohnen und die auch ins Studio kommen und dann hier an ihren Projekten arbeiten. Und dann gibt es noch ein studioeigenes Open-Call-Programm für so Kurzzeitaufenthalte, 1 bis 2 Wochen. Gerne auch sozusagen Kooperationsprojekte. Also wenn ein Komponist an einem Stück arbeiten für jetzt Ensemble Elektronik und sie wollen das Zuspiel produzieren, dann können sie sich auch mit dem Projekt hier bewerben und können dann zum Beispiel hier an einem Mehrkanal-Zuspiel arbeiten und das hier mixen oder ähnliches.
Ja, super. Wir waren auch gerade im großen Studio auch einmal drin, da wird gerade auch gearbeitet, also definitiv ein Ort, wo viel passiert.
Und halt auch ein Ort, also wir sitzen in der Akademie der Künste hier mitten im Hansaviertel, also auch architektonisch, wenn man hierher kommt, mitten im Tiergarten. Wir haben ja mal eine Fotostation gemacht.
Genau, Teil unserer Fotos auf der Homepage und so weiter wurde hier gemacht.
Richtig, also es ist einfach auch einfach ein schöner, sehr geschichtsträchtiger Ort mitten in Berlin.
Ja, also es gibt ja 2 Gebäude, drei sogar von
der Akademie. Genau, hinten noch
also,
Pariser Platz.
Ja, sozusagen das Aushängeschild am Brandenburger Tor und dann noch Robert-Koch-Platz mit dem Archiv.
Genau.
Und aber die Kolleginnen vom Pariser Platz beneiden regelmäßig die MitarbeiterInnen, die hier am Hanseatenweg sitzen dürfen. Also es sind super Gebäude hier. Ja. Werner Düttmann, der das wirklich so ein bisschen als eine Art von, so eine Abtei auch irgendwie, es hat was auch von einem Kloster und dann noch diese japanischen Elemente mit drin und also diese vielen Gärten, Grünflächen und sowas, also das ist auch klimatisch super. Wir haben es jetzt die letzten Tage hier gemerkt, hier war es einfach immer angenehm zu arbeiten.
Es ist super schön, also hier drin auch, es ist immer noch warmer Sommer in Berlin jetzt, wo wir das aufzeichnen.
Ich empfehle jedem Berlin-Besucher hier, ganz entspannt. Auch eine Führung durchs Hansaviertel, es ist sehr spannend.
Ja.
Kann man auch bei mir buchen. Ich habe auch so, meine Frau hat mir mal ein Buch geschenkt. Also ich habe es in der Tat mit meinen Kindern mal gemacht. Meine Frau hat mir ein Buch geschenkt über das Hansaviertel. Also wo wirklich jedes gibt, kann man hier vorne kaufen, am Hansaplatz.
Ja.
Wo jedes einzelne Gebäude beschrieben wird, wie es gebaut wurde. Und das auch so mit Schablonen. Also ein ganz kleines, tolles Buch, wo man dann, das ist ja dann in diesem Ensemble Akademie der Künste, kann man hier einen schönen Spaziergang machen und sich das hier alles ansehen.
Ja, ist... Ja. Ja, es gibt auch ganz schön. Deswegen tolle, machen wir ja unsere Fotos hier.
Tolle Postkarten kann man hier auch kaufen.
Auch das. Und man kann hier Kaffee trinken, Kuchen essen.
Also ein schöner Ort.
Jetzt wieder zum Glück, genau, war lange Zeit nicht.
Ja.
Und also für mich ist auch immer wieder toll. Jetzt haben wir dann zum Beispiel die Berlin-Biennale, ist gerade auch hier im Haus. Und ich kann sozusagen nach der Arbeit hier einfach schnell die Treppe hoch und einmal durch die Ausstellung laufen. So, das ist natürlich super Umfeld einfach.
Ja, das stimmt.
Und wie lange gibt es das jetzt hier schon, das Studio? Also das Studio hat eine lange Historie. Vielleicht können wir das kurz abreißen oder du?
Genau, also nicht ganz so lange wie jetzt das Kölner Studio zum Beispiel, aber das E-Studio ist sozusagen noch ein Mitbringsel aus der ehemaligen Akademie Ost, also der Akademie der Künste der DDR. Und gegründet offiziell ist es 1986 von Georg Katzer, also auch von einem Komponisten.
Mhm.
Also von daher stehe ich da ganz in der Tradition, dass eben auch wieder jetzt ein Komponist sozusagen da sitzt als Leiter des Studios. Die Pläne gehen aber deutlich weiter zurück. Also es gab auch schon in den 60ern eigentlich die Idee an der Akademie der Künste, ein Studio für elektroakustische Musik einzurichten, sozusagen analog zu dem in Köln und in Freiburg. Es gab in den 60ern dieses Rundfunktechnische Zentralamt in Adlershof, wo elektroakustische Musik gemacht wurde, wo unter anderem auch das Supraccord entwickelt wurde, dieser DDR-Synthesizer. Und dann drehte sich aber eben der politische Wind. Also dann war es eben für eine lange Zeit, hatte die ja, abstrakte Kunst, die elektroakustische Musik, hatte da einen schweren Stand. Also das, ja, du erwähntest es vorhin, Formalismusdebatte, das war einfach sozusagen, ja, ging politisch nicht mehr, dass man das in der Öffentlichkeit so unterstützt hat. Ne? Ja. In den späten 80ern ging es dann eben wieder und ich habe vorhin gesagt, 1986 ist sozusagen das offizielle Gründungsjahr, aber das Studio selber, die Räume, die Ausstattung bestand schon seit Anfang der 80er. Eigentlich nur da war es alles so ein bisschen unter dem Radar.
Und dann war es aber alles in der DDR, also genau. In Ostberlin. Und wann ist es dann hier nach Westberlin gekommen? Weil Akademie der Künste, Hansaviertel, das ist ja alles Westberlin.
Genau. Hier ist es tatsächlich erst seit 2012, also jetzt seit 10 Jahren. Hier war früher, glaube ich, auch Archivmagazin. Das ist dann auch umgezogen. Okay.
Das heißt, die Räume, in denen wir jetzt auch gerade sitzen, die sind nicht ursprünglich als Studio gebaut worden.
Genau, also. Die sind extra umgebaut. Also hier hat sich viel getan, auch in den letzten 10 Jahren immer noch. Also als es umgezogen ist, davor war es war lange Zeit am Häupnerweg in Spandau, also wirklich weit JWD, kann man sagen.
Kenn ich.
Und in einem, also
Spandau,
sagen wir,
war Spandau geboren.
Auch nur so in einem halbguten Zustand, eben sehr viel altes Equipment. Es war auch einfach in der DDR schwer, an Equipment zu bekommen. Ich habe es vorhin erzählt, der Yamaha DX7, dieser legendäre digitale Synthi, der kam mehr oder weniger illegal über die Grenze. Mhm. So. Und das war eben auch nicht so einfach an das Equipment ranzukommen.
Ja, klar.
Diese Räume hier waren eben am Anfang erstmal relativ leer. Da war nicht so viel drin. Und das wurde so mit in den letzten letzten 10 Jahren kam immer mehr dazu, unter anderem eine ziemlich große Spende von T-Systems, was eben mittlerweile zu Telekom gehört, wo sehr viele von den Lautsprechern unter anderem herkommen, sehr viel altes Encoder-Equipment, diese 24-Kanal-Digital-Bandmaschine von Tascam und einiges anderes. Ja, so ist das Studio langsam einfach gewachsen und ich habe es dann jetzt tatsächlich von meinem Vorgänger in einem sehr guten Zustand übernehmen können.
Toll, das heißt, ihr arbeitet auch daran, permanent neues Equipment noch dazu zu holen, den Bestand zu erweitern, das Equipment
genau, also das
zum einen auf dem aktuellen Stand zu halten, aber irgendwie ja auch alte Sachen zu holen. Also ihr habt ja ganz viele Sachen, die man so über den normalen Weg bei Thomann nicht mehr kaufen kann, sag ich mal.
Genau, absolut. Also wir schmeißen auch ungerne Sachen weg. Also man hat dann Sachen, die sind, eine Sache gibt es, diesen AKS 1000 Sampler aus den 80ern. Mhm. Stand jetzt jahrelang hier im Lager, sozusagen kein Mensch hat sich dafür interessiert, er ist verstaubt, zum Glück wurde er nicht entsorgt. Jetzt seit wenigen Jahren gibt es auf YouTube wieder Leute, die dieses Ding reaktivieren und sozusagen diesen Retro-Faktor dabei, der spielt einfach eine große Rolle, genauso wie bei den analogen Synthesizern, die einfach wieder einen wahnsinnigen Auftrieb erfahren.
Im Pop-Bereich ganz viel, ne?
Also genau, da haben wir auch einiges, also auch eben einen, der speziell für die Akademie fürs Studio gebaut worden ist und also wirklich einige Schätze. Wie eben auch das Supraccord, der Prototyp Nummer 2, der glaube ich, ja eben so in der Form nur einmal existiert. Auch weltweit von diesem Gerät gibt es noch 5 Geräte und 3 von denen sind noch spielbar. Also das ist wirklich
Wahnsinn.
Da spielen wir nachher noch was ein, ne?
Da spielen wir nachher was ein.
Die schneiden wir dann irgendwo ein.
Ans Ende.
Oder ans Ende.
Ans Ende.
Nachdem.
Wir machen eine Performance. Wir können eine Performance machen.
Ja, genau. Ich dichte da, mach dann dazu ein Freestyle.
Ja, also dieser medienarchäologische Aspekt spielt natürlich eine große Rolle. Ja. Auch weil eben Mitglieder kommen und zum Beispiel alte Tonbänder oder alte DAT-Kassetten digitalisieren möchten. Dann das machen wir dann hier. Auf der anderen Seite natürlich der Blick in die Zukunft. Es tut sich wahnsinnig viel, gerade mit der Digitalisierung. Sachen altern sehr, sehr schnell. Equipment altert schnell. Und was ich vorhin erwähnte, was ich ja auch in meiner Masterarbeit geschrieben hatte mit Video neuer Musik, es ist ja tatsächlich so, dass eben in der zeitgenössischen Kunst diese Grenzen immer mehr verwischen und dass die Leute immer mehr in unterschiedlichen Medien, in unterschiedlichen Räumen sich da bewegen. Und tatsächlich hier zum Beispiel jetzt auch viel mit Video gearbeitet wird. geführt. Jetzt haben wir hier einen neuen Rechner mit einer Videoschnittstation, wir haben ein kleines Kamerasetup. Also diese, das ist sich erweitern auch ins Visuelle und in die anderen Kunstdisziplinen, das ist eine Sache, die immer, die so nach und nach immer mehr dazu wächst. Und das geht immer mehr in diese Richtung, eine Art von eben nicht Studio für rein elektroakustische Musik, sondern wirklich so elektroakustische Kunst allgemein, ja, kann man eigentlich sagen.
Also ich hätte jetzt noch tausend kleine Aspekte, also vor allen Dingen gerade die archäologischen, wie hast du gesagt, die
Medienarchäologischen
Sachen, die erzeugen ja sicherlich auch einen anderen Klang, ne? Also man erfährt ja da auch ganz andere Klänge, auch mit diesen analogen Synthesizern. Also es ist ja ganz, ganz spannend, diese Klänge eigentlich wieder auszukramen. Das ist eigentlich schon erstaunlich, dass sowas verstaubt. Ne? Das ist ja, also wenn man jetzt mal von der, wie soll ich sagen, wie kriege ich jetzt da dieses richtige Political Correctness Wording hin? Also eine alte Geige oder ein altes Fagott oder so würde man ja auch nicht irgendwie in den Keller stellen und sagen, ja, das taugt nicht mehr, sondern dann würde man halt irgendwie
vermieten
oder man würde historische Aufnahmen machen mit auf historischen Instrumenten und im Endeffekt sind das ja historische Instrumente, die dann da im Keller liegen und verstauben.
Genau, sind historische Instrumente. Man sieht es ja auch, wenn man in die Partituren schaut, dass der Stück ist so der 60er, 70er Jahre, da werden ja auch immer ganz explizit ganz bestimmte Geräte erwähnt, genau. Irgendwie wie bei Nono zum Beispiel, das Hallaphon oder so, was man noch selten findet, oder eben Publison, Infernal Machine,
ja.
die wirklich einen, also wenn man sagt, man will historisch informiert diese Stücke aufführen, muss man eigentlich diese Geräte sich nochmal anschauen. Weil meistens wird es ja so gemacht, dass es dann einfach doch portiert wird. Also man macht dann alles doch digital und versucht die Prozesse nachzubilden. Aber ist natürlich eben auch für die Zukunft und für die Archivierung dieser Stücke und fürs Weitertragen dieser Stücke ein ziemlich wichtiger Aspekt, wenn man das realisiert.
Ich fand es sehr, sehr interessant, wie du vorhin im Vorfeld, also im Off, wenn wir hier ab und zu sagen, haben wir im Vorfeld besprochen, wir hatten uns natürlich jetzt auch vor der Aufnahme schon unterhalten, wie wir im großen Studio waren und du meintest, dass du, ich glaube, Kontakte Stockhausen wegen des Ringmodulators.
Ja, beim Mantra.
Genau, beim Mantra war es, dass du, wie du so selbstverständlich gesagt hast, dafür benutzen wir dieses alte Gerät. Also das ist im Endeffekt ja eigentlich sehr parallel zu sehen zu so einer einfach, ne, das ist ein Musikersprech. So, was man aber natürlich einfach in so alten, bei alten technischen Geräten gar nicht so unbedingt jetzt als erstes erwartet. Aber natürlich, es macht ja total Sinn, dann zu sagen, natürlich benutzt du dieses Gerät, um dieses Stück aufzuführen.
Weil so, ja, ist absolut. Ja, also was noch interessant ist, ist sozusagen, sich mal wirklich noch zu vergegenwärtigen, was war da die Arbeitsweise früher? Ja. Weil, also wir sind es heute eben gewohnt, ne, wenn du jetzt den Podcast schneidest, zack, 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 paar Klicks, non-destruktive, non-lineare Arbeit, da kannst du immer STRG-Z drücken. Und wenn du hier wirklich an dieser Bandmaschine, die hier hinter dir steht, da überlegst, du machst jetzt ein Stück elektroakustische Musik und musst mit diesem Tongenerator, der hier steht, wirklich die Akkorde einzeln zusammenbauen aus den Einzeltönen, die aufnehmen, musst da quasi Bänder anschrägen für Fade-In, Fade-Outs. Also eine wahnsinnige physische Arbeit, die da wirklich dahinter steckt. Wenn man sich das mal klar macht, dann hört man diese Stücke einfach auch nochmal ganz anders.
Und Fummelarbeit. Ein Küchenfreund von mir sagt immer Fummelarbeit dazu.
Ja, total. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, mit dem Original Equipment zu arbeiten, weil es da ja, du hast schon gesagt, zum einen um die Herausforderungen geht, um diesen ganzen langen Arbeitsprozess, dass man halt die Sachen nicht mal eben digital einspielen kann und wenn man was verbockt hat, dann macht man es einfach zurück oder im Nachhinein, wenn man was per MIDI eingespielt hat, dann können wir irgendwie die MIDI-Komponenten noch ein bisschen anpassen. Das ging ja alles nicht, aber ich finde auch, viele Geräte haben neben einem einzigartigen Klang zusätzlich dann auch immer noch ein einzigartiges Interface. Also die Art und Weise, wie darauf gespielt wird, hängt ganz stark mit der Bauweise und mit dem Gerät als solchem zusammen. Was vielleicht bei herkömmlichen akustischen Instrumenten dann teilweise nicht ganz so stark ist. Also Geigen verändern sich auch über die Jahrhunderte. Es gibt unterschiedliche Bauformen, unterschiedliche Schulen, aber letzten Endes ist es irgendwie immer ein Instrument mit vier Saiten, was sehr stark standardisiert ist.
Und also schwierig, wenn ich da insistieren darf. Also es ist natürlich schon so, ich habe mir jetzt ja gerade ein neues Fagott gekauft. Habe ich erzählt?
Ja, du hast mir sogar schon. Kürzlich hast du mir was vorgespielt.
Ja, genau. So, und da ist natürlich dann schon, also das klang natürlich schon sehr unterschiedlich auch in Preis und
ja klar, ja. Trotzdem.
Aber vom Prinzip her
ist es immer das Gleiche. Und bei dem Synthesizer, also du hast Sachen mit Tastaturen, du hast Sachen ohne Tastaturen.
Ja, klar, natürlich.
Du hast Sachen mit 20 Knöpfen, du hast Sachen mit 4 Knöpfen.
Ja, ich wollte dir jetzt auch nicht in die Parade fahren, aber
es gibt quasi keinen Standard für diese Geräte. Jedes Gerät ist irgendwie für sich so sehr einzigartig. Und das, glaube ich, macht es so reizvoll. Und das macht es dann vielleicht aber auch teilweise so kompliziert, weil du nicht einfach sagen kannst, ich lerne irgendwie jetzt Synthesizer spielen und dann kann ich auf allen Synthesizern irgendwie das gleiche Zeug spielen. Weil zum einen können die Geräte das gar nicht unbedingt. Dann hast du irgendwie einen Monophon-Synthesizer, dann kannst du halt keine Akkorde drauf spielen oder so. Jedes Instrument, und es sind ja nicht nur Synthesizer, die hier sind, ich nehme jetzt immer Synthesizer als ein Beispiel. Jedes Instrument ist für sich halt in der Bauweise total einzigartig und du musst dich irgendwie immer neu reindenken, neu schauen, was für ein Interface-Design gibt es da, was für Klänge kannst du rausholen und mit der das dann ergänzend nehmen zu der Erfahrung, die du irgendwie auch hast.
Ja, ganz genau. Also wirklich diese, die Frage der, des Interfaces, es gibt ja diesen Begriff Controllerism und gibt Leute, die auf ihrem speziellen Instrument unglaublich virtuos sind.
Ja.
Ein schönes Beispiel fand ich einfach, ein Freund von mir hat mir mal gezeigt, der kann nicht Klavier spielen. Mhm. Spielt aber gerne, eben würde Melodien, Akkorde gerne spielen, hat dann so einen Multipad-Controller mit wie so 8x8 Pads und hat sich da so unterschiedliche Systeme gebaut. Wenn er diagonal runtergeht, kommt diese und diese Skala. Ja. Und wenn er vertikal und horizontal geht, kann er sich irgendwie Akkorde bauen, wo ich wirklich wie der Ochs vorm Berg erstmal dastehe, weil ich komme sozusagen von meiner Klaviertastatur mit schwarzen und weißen Tasten. Und er hat es aber für sich eben so, ist da so virtuos drauf, ja, dass eben dass jedes Interface erfordert da wirklich eine intensive Beschäftigung mit. Oder ein anderes Beispiel, der DX7, der da steht, der digitale Synthi der 80er.
Ja.
Und wenn man sozusagen die Presets durchgeht, fällt einem sofort zu den Presets irgendein Lied ein.
Ja.
Und das Ding ist ja aber unglaublich mächtig. Eben. Also das Besondere war ja die FM-Synthese dabei. Also die 6 Oszillatoren, die da eingebaut sind, die in ganz unterschiedlichen Art und Weisen miteinander verschaltet werden können. Und die Bedienung und sozusagen das Verstehen dieser Verschaltungen, das ist nicht ganz so einfach. Da steigt man nicht sofort dahinter. Aber wenn man es kapiert hat, kann man unglaubliche Klänge da rausziehen. Aber es erfordert eben wirklich eine ziemlich intensive Beschäftigung. Und es gibt Leute, die das seit Jahren tun und auf Websites SysX-Dateien packen und sich wirklich darüber auf eine ganz nerdigen Art und Weise austauschen. Aber sozusagen für die schnelle Benutzung, mal schnell hingehen, was spielen, so funktioniert es dann eben nicht.
Ja.
Ja, schön, Malte. Sehr informativ, sehr spannend. Auch durchaus deep in die Materie eingestiegen. Viele Wörter und Begriffe und Namen, die mir persönlich jetzt, weil ich jetzt nicht so in der Materie stecke, nicht so bekannt sind. Aber dafür sind wir ja Musikgespräch und sind ja auch sehr weit
gefächert. Wir lernen selber immer noch ganz viel dabei.
Wir lernen selber und sind sehr weit gefächert in unserem Repertoire, wie ihr ja wisst, und in unseren Themen. Ich versuche jetzt eine Überleitung zu machen, die aber mir misslingt. Dementsprechend komme ich gleich in Medias Res. Scene. Malte, es gibt ja im Grunde genommen, es gibt ja einen Grund, warum wir hier sind, im weitesten Sinne.
Ganz genau.
Ja, denn es findet jetzt im September das Kontakte-Festival statt.
Genau, und wir als Musikgespräch sind Medienpartner Kontakte-Festival.
Ganz genau.
Und freuen uns total, dass es diese Zusammenarbeit gibt und dass wir eine Folge im Rahmen dieses Kontakte-Festivals machen können.
Und ihr hört uns am 15.09.
Genau, wenn ihr uns folgt, ihr solltet uns natürlich folgen, dass ihr immer pünktlich die Podcast-Folgen und so weiter mitbekommt.
Aber das macht ihr ja da draußen immer regelmäßig. Und morgen, es ist lustig, wenn man so in die Zukunft redet,
am 16.
ist ja schon das Eröffnungskonzert, Malte.
Ja, richtig.
Erzähl doch mal, was erwartet uns denn morgen?
Genau, also morgen eröffnet das Festival mit dem Ensemble Mosaik mit einer Uraufführung von Clemens Gardenstätter. Schon länger geplant, also das Kontakte-Festival, wenn ich jetzt mal sagen, kurz zurückgreifen darf, ist sozusagen entstanden ganz ursprünglich aus einer Konzertreihe, die es in der DDR im Studio gab, die Kontakte-Reihe. Und dieser Titel bezieht sich wiederum auf das bekannte Stockhausen-Stück. Und Kontakte-Festival für elektroakustische Musik gibt es in der Form jetzt seit 2015, war die erste Ausgabe, 2017 zweite, dann 2019 und dann hätte es eigentlich 2021 wieder stattfinden sollen, ging aus bekannten Gründen nicht. Und jetzt sozusagen, diese Ausgabe ist meine erste Ausgabe. Und
Premiere.
Premiere, genau. Also auch wirklich, also Premiere für mich in der Rolle wirklich des Kurators auch immer. Und
Nervenkitzel, Malte?
Also es ist schon, da kommen Fragestellungen auf, was mir vorher nicht ganz klar war, ne, wenn man so kuratiert. Mhm. Und da kann man sehr viel drüber sprechen. aber also ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein sehr schönes Programm da zusammenstellen können. Und ja, eröffnet wird mit dem Ensemble Mosaik, mit Clemens Gardenstetter. Das war schon tatsächlich lange geplant. Also das kommt jetzt sozusagen nicht rein aus meinem Programm, sondern das wäre schon für die 2021er Ausgabe geplant gewesen. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir das jetzt nachholen konnten. Konzertinstallation, installatives Konzert, eben auch wieder mit Video, mit Text. Viel mehr kann ich darüber gar nicht sagen, weil es ist, wie gesagt, eine Uraufführung. Ich kenne also auch die Details.
Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen.
Aber ich sehe hier schon, ne? Anna Hauf, Sopran, Leitung Enno Poppe, Clemens Gardenstetter, Ensemble Mosaik. Also es ist schon auch, ja, es hat ja schon fast Celebrity-Faktor.
Die Crème de la Crème auf der jeden Fall. Zeitgenössischen Musik, ist ja völlig klar.
Ja, cool. Genau, und das ist quasi sozusagen der Opener am 16.09. morgen. Ich betone es nochmal, morgen um 20 Uhr hier.
16. September.
In der Akademie der Künste. Und das Festival läuft dann vom 22. bis zum 25. September.
Genau, also dieses Konzert morgen ist so ein bisschen vorgelagert, dann das Satellitenkonzert. Dann sind ja noch mal ein paar Werktage dazwischen. Und genau, der dichte Festivalblock ist dann vom 22. bis 25., wo man sich dann sozusagen die volle Breitseite elektroakustischer Musik und Klangkunst geben kann.
Gibt es die Möglichkeit, hier das Studio sich anzugucken im Rahmen des Festivals? Bietet ihr Führungen an oder so?
Fürs Festival hatten wir es selber tatsächlich nicht geplant, weil ich glaube, da sind wir im Team dann so am Rotieren, dass wir nicht mehr dazu kommen, noch Studioführung zu machen. Wir machen aber tatsächlich regelmäßig, bieten wir es an, sozusagen außer der Reihe. Ja. Aber jetzt während des Festivals kann man sicher mal kurz reingucken und sich auch die Ahnengalerie sozusagen im Gang anschauen. Und am 25. senden wir tatsächlich aus dem Studio eine Radiokonferenz den ganzen Tag, die unter anderem ist zu hören auf Reboot FM und in Potsdam und natürlich im Internet. Und was aber auch ganz schön ist, im sogenannten Akademieradio. Da kann man sich dann hier vorne an der Pforte sich einen Funkkopfhörer abholen und quasi durchs Haus mit dem Kopfhörer laufen und dabei diese Radiokonferenz hören und empfängt es so quasi im Haus und ums Haus herum.
Genau, haben wir das schon gesagt? Alles natürlich hier im Hanseatenweg.
Ganz genau, Akademie der Künste in Berlin. Was sind denn Highlights, auf die du dich persönlich ganz besonders freust?
Also natürlich alles voller Highlights.
Ja, das ist klar.
Voll gemeine Frage jetzt hier dem Kurator.
Ja. Das ist aber die Standardfrage, die muss ja irgendwie kommen.
Ja, ja, richtig.
Was empfiehlst du denn? Ja.
Also ich würde mal so ein bisschen herausstellen, was die Idee des Programms war.
Genau.
Und wir hatten mal diesen Arbeitstitel Reset. Und die Idee war so ein bisschen, dass ich auch aus der Beobachtung meiner eigenen Arbeit einen Austausch mit Künstlerinnen gesehen hatte, dass während dieses ersten Lockdowns und während dieser ersten Phase der Pandemie, wo sozusagen der Kulturbetrieb völlig angehalten war und man sozusagen aus diesem Karussell mal einmal rausgeschmissen war. Man hatte nicht so diese üblichen Festivalabläufe, Förderantragskarussell und sozusagen diese Abhängigkeiten, die ja da sind, sagen sich auf bestimmte Themen zu stürzen oder bestimmte, ja, auf Themen von Kuratoren einzugehen, die war plötzlich gar nicht mehr da. Und viele haben sich dann wirklich erstmal auf das konzentriert oder haben wirklich mal erstmal wieder das wahrgenommen, was interessiert mich ganz persönlich eigentlich in meiner Arbeit. Und was gar nicht mehr stattfindet eben in irgendeinem programmatischen Rahmen, kuratorischen Rahmen, sondern ganz private kleine Arbeiten, die eben auch übers Internet gut funktionieren. Und eben das Gute war ja, als Studio-Mensch konnte man so während des Lockdowns ja immer noch gut weiterarbeiten. Man war ja sozusagen alleine eingeschlossen hier, einsam im Kämmerlein. Und da sind einfach viele interessante Sachen entstanden, von denen ich dachte, das lohnt sich jetzt auf jeden Fall, da reinzuschauen und viele Werke, die in der Zeit entstanden sind, zu präsentieren jetzt mal.
Ja.
Die sich auch natürlich mit der Pandemie beschäftigen, mit jetzt nicht super konkret, also jetzt sozusagen keine Reflexion der zahllosen Zoom-Konferenzen oder ähnliches, sondern Konferenzen, sondern die sozusagen ein bisschen weiter diese Fragestellung fassen und dieser Umgang von Kontaktlosigkeit, von Masse, die das ein bisschen weiter fassen und die auf verschiedene Art und Weisen damit umgehen. Also zum Beispiel, ich freue mich besonders, dass wir das Female Laptop Orchestra dabei haben.
Habe ich gesehen,
das ist ja, eben ein, cool. Ein Frauenkollektiv, die machen ja Performances und Improvisationen, die hybrid sind, also wo Leute vor Ort sind, aber wo auch Leute über Netzwerk live dazugeholt werden. Also die einerseits natürlich diese Thematik des sozusagen des Fernperformance und des körperlich Getrenntseins haben, die aber auch natürlich schon vorgreifen auf die Thematik, die jetzt natürlich ansteht mit der Klimakrise, ja, dass wir nicht, dass die Orchester und Ensemble, sie können nicht mehr kreuz und quer durch die Welt fliegen für ein Apfel und ein Ei und sagen einmal kurz in China Konzert, dann nach Japan und so weiter, sondern die nehmen das auch wirklich dann als kreative Aufgabe wahr, wie gehen wir damit um. Und das, die haben eine tolle Sache gemacht, zum Beispiel mit Cello vor Ort und dem Meeresrauschen von am Strand von Amalfi dann übers Netzwerk zugeschlossen. Also ganz tolle Sache, und die machen jetzt dort eine Performance mit 4 Musikerinnen vor Ort und live dazu 4 Tänzerinnen aus Japan. Und das ist, glaube ich, so eins der Sachen, die mich besonders freut, dass wir sie zeigen können. Eine andere Sache ist eine tolle Klanginstallation. Ist eigentlich keine reine Klanginstallation. Es ist eine Roboter-KI-Oper. Nessun Dorma nennt sich das Projekt. Mit einem malenden Roboter, Industrieroboter-Arm und einem selbstgebauten Putzroboter, der sich Puzzini nennt.
Ja.
Und
großartig. Ja. Ich hab so einen Staubsaugerroboter zu Hause.
Ja, wie hast du den genannt?
Saugbärt.
Den Saugbärt, ja. Ich glaube, ich würde nicht drum herkommen, meine Tochter mitzunehmen. Die findet das alles total abgefahren.
Ja, wir treffen spannend. Uns auf jeden Fall zum Festival hier auch wieder, ne?
Ja.
Spannende Sachen. Entschuldigung. Aber mit Doppel-C geschrieben oder mit TZ dann?
TZ, glaube ich.
Okay, damit es deutlich wird.
Auf jeden Fall dieser Roboterarm, nicht der Puccini, sondern der Arm, der malt dann Bilder zu Klängen von Puccini, aber jetzt nicht einfach Puccini-Zitate, sondern Musik, die von einer KI oder von einer Machine Learning-Software, die mit Puccini trainiert wurde, Musik produziert, die irgendwie klingt wie Puccini. Es ist also das ist so eine Sache, die ist super interessant. Also klangbezogene KI, jetzt so eine Machine Learning-Technologie, was total in den Kinderschuhen ist, wo wahnsinnig viel Potenzial steckt, da wirklich mal genutzt und damit umgegangen. Und es hat eine ganz, ganz eigene Qualität, diese KI-generierte Musik, die eben mit bestimmter Musik trainiert wurde. Und da kommen Klänge raus, das ist völlig einzigartig, finde ich.
Man merkt die Empathie mitschwingen, ne? Wenn er darüber redet, so, da kommt dann, also da wird man, da ist es, also, ich habe Lust.
Ich habe auch Lust. Du hast auch Bock drauf.
Ja, absolut. Ich würde hingehen.
So. Ja. Ja, du musst halt da sein, richtig. So, aber klar, also ich will das auch.
Das klingt total aufregend.
Ich würde hingehen.
Mir fällt auf, wir haben jetzt quasi die letzten Podcast-Folgen wieder auch dieses Buzzword KI gehabt. Also wir haben im August Juli mit Claudia Birkholz KI irgendwie gebuzzwordet.
Ja.
Und wir haben dann, als wir zu Gast waren bei Praktisch Theoretisch, auch KI kurz angeschnitten.
Richtig, ja.
Und gesagt, dass wir uns damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder hier und wir sollten uns vielleicht mal damit
auseinandersetzen. Meinst du, wir machen mal eine KI-Folge oder
vielleicht
so?
Vielleicht machen wir einfach mal eine KI-Folge.
Also, dass wir gar nicht, dass wir programmieren jemanden, der für uns spricht.
Wir füttern die KI mit unseren Podcast-Folgen.
Und der macht dann ein Musikgespräch.
Das wäre tatsächlich, also mit der Software so möglich, die würde quasi mit stundenweise...
Das ist quasi wie so ein Deepfake, bloß halt dann ein auditiver Deepfake.
Genau, es käme dann was raus, was genauso klingt, so wie ihr beide gerade sprecht, aber es wäre so... Und es klingt nach euch, aber es ist völlig unverständlich.
Das finde ich ein bisschen so...
Ist die Software frei verfügbar? Was ist das für eine?
Das ist ein GitHub-Projekt. Also das sind Open-Source-Geschichten. Cool. Da muss man auch wirklich... ziemlich tief drin sein und auch sozusagen Python-Programmierkenntnisse haben, das nutzen zu können.
Frage ich mal meinen Freund, den Programmierer.
Ich finde sowas mal alles irgendwie ein bisschen weird. So, ich muss mal an Blade Runner denken oder an Snake Plissken oder so. Das ist für mich immer alles so 80er-Jahre-Fantasy-Greifen.
Also ich bin in der Hinsicht der totale Apologet. Also wenn KI im Kunstkontext diskutiert wird, geht es ja oft um die Dystopie. Ich sehe das sozusagen völlig von der technischen Seite und als künstlerisches Werkzeug bin da total begeistert. Also jetzt vor kurzem ging es darum, dieses DALL-E, diese Bildgenerationsmaschine, wo du dann einfach Texte eingibst und dann macht er dir ein Bild draus. Und ich habe gedacht, wie wahnsinnig toll wäre das für Klang. Also ich schreibe dann hin, okay, zum Beispiel etwas, was klingt wie eine Bohrmaschine gemischt mit einer Opernsängerin, und dann spielt er mir einen Klang raus, der dann irgendwie so, das wäre der absolute Oberhammer. Also dann eine völlig andere Form von Klangsynthese, ja, letztendlich. Und eben gibt es noch nicht, und da ist wahnsinnig viel Potenzial, kreatives Potenzial drin.
Und ich würde mal sagen, Malte Giesen, der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Hier in der Akademie der Künste im elektroakustischen Studio Musik, wo wir gerade sitzen, wo morgen das Kontakte-Festival startet und dann vom
22. bis 25.
Richtig, 22. bis 25. weitergeht. Wir als Medienpartner werden da sein.
Definitiv.
Malte sowieso. Und hoffentlich viele, viele Interessierte da draußen.
Das wird ein total tolles Festival. Ja. Und nehmt das mit. Es gab dieses Jahr zum Glück wieder schöne Festivals. Und ich glaube, das ist definitiv eines der spannendsten Festivals in Deutschland, in Europa, auf der Welt.
Jetzt geht er richtig steil, der Kollege Briesge.
Die Galaxie.
Und das lohnt sich,
ja,
glaube ich, total.
Immer. Ja, also es ist auch vor allen Dingen auch für Leute, die halt irgendwie, also gar nicht mal jetzt... Also ich gehe mal davon aus, dass hier ein Fachpublikum sein wird, aber dadurch, dass
das
es
sowieso
ja ein öffentliches...
Die hören uns auch nicht.
Richtig, ja, dadurch, dass es ein öffentliches Festival ist, gibt es natürlich auch, also klar, es ist ein öffentlicher, ja, selbstverständlich, ja, kann man auch einfach ein bisschen open-minded sein und sich das ja halt irgendwie reinziehen. Das ist ja einfach auch, ja, spannend, wenn ich dich mal zitieren darf an der Stelle.
Das stimmt, und Berlin ist sowieso immer eine Reise wert.
Richtig, ja, GFM-Tagung ist auch nächste Woche.
Danach. Ach, das stimmt, das überschneidet sich alles. Vielleicht
fast, ja, ja.
Kommen die ganzen jungen MusikwissenschaftlerInnen, ja, die uns immer hören, genau, dann noch zum Kontakte-Festival.
So, September ist sowieso eine sehr schöne Zeit.
In Berlin, meinst du?
Ja, ich bin ein großer Spätsommer-Fan.
Spätsommer-Fan, ja,
so, also ich mag das sehr. So,
Golden Summer.
Ja, ich werde dann immer sehr, gerade so Ende September werde ich immer sehr melancholisch.
Ja.
Ja, wir haben auch tatsächlich Sachen draußen geplant. Gerade wie das Female Laptop Orchestra draußen im Buchengarten. Da kann man sich dann noch mit einem Bier oder einem Glas Wein dann hinstellen. Ja. Und wird sicher toll hier im Gebäude.
Top.
Und ich glaube auch ein Festival, was prinzipiell für alle Interessierte auch total offen ist. Ne? Ich glaube, das ist so, das sind die Vibes, die ich hier spüre. Und ich glaube auch, das, was so nach außen getragen werden soll, das ist halt ein Festival, wo, glaube ich, Leute, die vielleicht zum ersten Mal mit zeitgenössischer Musik in Kontakt kommen, trotzdem auch einen Zugang finden. Und der Ort ist wirklich toll.
Ja, ja, also
ich freue mich auf das Bier im Garten.
Auf jeden Fall. Meistens auch gutes Wetter Ende September eigentlich, in der Regel schon. So. Was würdest du sagen? Wunde Sache?
Auf jeden Fall.
Machen wir noch ein bisschen Mucke jetzt?
Ganz tolle Folge. Wir gehen gleich nochmal rüber zum Synthesizer und gucken mal, was wir da so rauskriegen, und werden eine Weltperformance hinlegen.
Danke, Malte. Danke, dass du bei uns und wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank euch. Sehr gerne.
Findet das nächste Kontakte-Festival. Für alle, die uns erst später kennenlernen, die diese Folge nach dem September 2022
shame on
hören.
You.
Zum einen shame on you. Folgt uns, damit das nicht nochmal passiert. Malte. Findet das nächste im kommenden Jahr, also 2023, statt? Oder kehrt ihr dann...
Aber wieder zurückkehren zum ursprünglichen...
Genau, kehrt jetzt zum ursprünglichen Rhythmus zurück. Oder ist 2024 das nächste?
Da sich tatsächlich auch innerhalb der Akademie relativ viel tut, also wir bekommen eine neue Programmdirektion, ist es tatsächlich ein bisschen ein Fragezeichen. Sehr wahrscheinlich wird die nächste Ausgabe leider erst 2025 sein. Dafür 25. dann natürlich mit einem umso wahnsinnigeren Programm.
Quasi durch Corona dann zur Triennale geworden und
ich hoffe danach dann wieder alle zwei Jahre, aber der normale Rhythmus ist alle zwei Jahre, genau.
Okay, schön.
Gut.
Dann für weitere Infos folgt Musikgespräch und folgt der Akademie der Künste.
Natürlich.
Und schaut da immer mal vorbei, auch unabhängig vom Kontakte-Festival, immer ein schöner Ort, wo spannende Sachen passieren. Ich war hier schon ein paar Mal auf Ausstellungen, Konzerten. Man kann auch einfach unten reingehen und einen Kaffee trinken und Kuchen essen, ist auch schön. Die Spree ist um die Ecke. Kommt zum Hansaviertel.
Tschüss.
Und in dem Sinne, Malte, dir nochmal vielen lieben Dank. Vielen Dank an alle da draußen zum Hören und bis bald.